Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo, liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen und der fantastischen Horrorliteratur. H.P. Lovecraft. Er gilt als der bedeutendste Autor fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Geschichten wie Berge des Wahnsinns, der Fall Charles Dexter Ward oder Schatten über Innsmouth haben uns zum Staunen gebracht und uns das Fürchten gelehrt. Und fast genauso fantastisch wie die Geschichten von Lovecraft sind auch heute wieder meine Gäste. Der charismatische Buchautor und Untersbergforscher Markus Ilewski und der mindestens genauso charismatische, Lovecraft-begeisterte Magister Michael Lanzinger, der sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen Lovecraft auseinandersetzt. Viel Spaß! Ja, wir wollen über H.P. Lovecraft reden und du, Michael, bist sozusagen Lovecraft-Experte. Was hat dich denn an H.P. Lovecraft herangeführt? Wie bist du denn zu H.P. Lovecraft gekommen?
Also auf jeden Fall hallo und danke für den Experten. Ich finde es mal lustig, wenn man mich als Experte bezeichnet. Das ist eigentlich recht lustig und zwar, ich bin in meiner Genese eigentlich eher Science-Fiction-Fan. Das habe ich schon seit ich die Volksschule besuche und bin dann nach der Matura auf Rollenspiele aufmerksam geworden. Also Dungeons & Dragons, Das schwarze Auge und so weiter. Und bin dann auch relativ rasch bei uns in Oberösterreich in Wels, gibt es einen Rollenspielverein, also eigentlich macht Renk in der Nähe von Wels, ist die Halle der Helden. Und dort hat man dann einmal gesagt, es gibt auch Horror-Rollenspiele, unter anderem The Call of Cthulhu, also Cthulhus Ruf, eines der älteren Rollenspiele und auch immer so das solide Zweitrollenspiel. Und ich habe gesagt, kenne ich nicht. Und dann ist mir gesagt worden, ja, das basiert auf den Werken von H.P. Lovecraft. Und ich habe gesagt, den kenne ich auch nicht. Und dann bin ich da sehr schnell an die Bücher herangeführt worden. Mein erstes Buch, das mich am meisten nach wie vor beeindruckt hat, war Die Berge des Wahnsinns, also At the Mountains of Madness. Und ja, ich habe das dann eigentlich alles verschlungen. Der Reihe nach habe mir dann die ganzen Lovecraft-Bücher gekauft und habe mich einfach auch ein bisschen dann mit der Person H.P. Lovecraft beschäftigt, beziehungsweise mit seiner Art und Weise zu schreiben und seiner Art und Weise des Reale mit dem Fantastischen so zu verweben, dass man eigentlich die Grenzen nicht wirklich kennt oder nicht wirklich erfassen kann. Zum Beispiel gibt es da Arkham, das ist seine Stadt, wo das immer spielt. Und ich habe lange wirklich nicht gewusst, ob Arkham denn einfach real ist. Mittlerweile weiß ich, es ist nicht real, aber der hat das so toll eingewoben in allem anderen oder auch die Geschichte mit Necronomicon, was ja auch bei Army of Darkness vorkommt. Da ist einmal die Frage, gibt es das oder gibt es das nicht? Und das ist recht spannend, also wie der da auch eine frühe Form von Netzwerken in Wirklichkeit genutzt hat, wo er seine Ideen so gesiedelt hat, dass man eigentlich oft nicht weiß, was hat er sich jetzt ausgedacht und was ist real, was ist irgendwie beeinflusst.
Gut, dass du es ansprichst. Arkham zum Beispiel war bei mir auch so. Ich habe die Geschichte gelesen, in der Arkham vorkommt und ich war mir 100% sicher, dass er da eine Stadt beschreibt, die es gibt. Er hat es so wahnsinnig gut umschrieben und beschrieben, dass ich wirklich gedacht habe, das gibt's, das muss es geben. Ne? Also der beschreibt das alles so plastisch und so fantastisch, dass das wirklich, dass ich gedacht habe, das ist ein Ding, diese Stadt. Und ist ja nicht nur Städte, ich glaube, er hat ja auch einen großen Fluss, hat er auch erfunden. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hieß, wie hieß das nochmal? Weißt du,
das ist der Miskatonic River.
Miskatonic River, genau. Und ja, das fand ich eben, finde ich mir auch so krass, wie er das alles beschreibt. Und Dunwich, Kingsport, glaube ich, hat er auch erfunden.
Ja, genau.
Innsmouth, selbstverständlich.
Ja,
Schatten über Innsmouth. Genau. Ja, und was mich an Lovecraft so fasziniert ist, oder was ich sehr gut finde in seinen Geschichten, es gibt in vielen Geschichten, die du so liest, auch Horrorgeschichten oder Science-Fiction-Geschichten, gibt es so ein Gut und Böse und das gibt es da irgendwie nicht. Das verschwimmt da ineinander, finde ich, so vermischt sich so das Gute. Es gibt kein wirkliches Gut und Böse. Es gibt auch oft kein Happy End oder selten gibt es ein Happy End. Und das finde ich eben so gut, ne? Das ist nicht die klassische Geschichte, in der das Gute immer siegt oder so, ne?
Es gibt tatsächlich nur im Grauen von Dunwich eigentlich eine Geschichte, wo unter Anführungszeichen das Gute gewinnt. Da gibt es immer recht, also gerade einer der Lovecraft-Experten, der S.T. Joshi, macht sich da immer Gedanken darüber, ob das überhaupt eine richtige Lovecraft-Geschichte ist oder nicht. Aber es stimmt schon, der Lovecraft schreibt was, was man, ich glaube, vom Genre her als Weird Fiction bezeichnet ein bisschen. Und es geht eben ein bisschen mehr in Science Fiction manchmal, also gerade wenn man sich die Berge des Wahnsinns anschaut oder Schatten aus der Zeit beispielsweise. Und es stimmt schon, also er hat mehr diesen Nihilismus drinnen, der mir sehr gut gefällt, also wo er einfach sagt, okay, das Universum oder der Planet Erde ist wie ein Sandkorn an einem Strand und der Cthulhu, also diese großen Alten, das sind so, wie man die Menschen, die an diesem Strand entlang gehen, die sich nicht um ein einzelnes Sandkorn scheren. Also es geht eher um diese kosmische Indifferenz eigentlich. Und interessanterweise, weil du zuerst gesagt hast, das Gut und Böse, das gibt es nämlich im Lovecraft, im Cthulhu-Mythos ebenfalls, aber nicht vom Lovecraft selber, sondern der August Derleth, das ist der hat damals quasi so ein bisschen in Nachlass, in Literarischen vom Lovecraft übernommen, ist nach wie vor unter Fans heiß diskutiert. Ich bin ehrlich gesagt auch kein Freund von August Derleth. Und der hat es dann ein bisschen mehr in diese gut-böse Schiene und auch Elementarschiene eingebracht. Also das hat der Lovecraft das nie gemacht,
ja.
Diesen Cthulhu-Mythos. Adal Derleth hat den eigentlich erst so bezeichnet.
Mhm. Lovecraft war auch so, kann man schon sagen, vielleicht fasziniert oder vielleicht sogar besessen von diesem verbotenen Wissen, wenn man das so nennen kann, von diesem alles, was so, hier zum Beispiel dieses Necronomicon und also so Zauberlektüre, glaube ich, hat er auch gelesen, viel. Ich könnte jetzt da gar nichts nennen, ich bin mir sicher, du weißt, was er da gelesen hat, aber
ja.
War fasziniert von solchen Sachen.
In der Tat, und so der Lovecraft hat zumindest, er gibt sich so ein bisschen sowas, ich weiß aus seiner Biografie, war sehr stark in Richtung Homeschooling unterwegs. Also er hat so formale Ausbildung, hat er nicht wirklich genossen, auch keinen Beruf und so richtig. Und er war offenbar sehr autodidaktisch. Also er hat sich wahnsinnig viele Geschichten selbst angelernt und hat sich aber da immer wahnsinnig hineingesteigert und hat dann einfach relativ schnell eine wahnsinnige Liebe für Astronomie entwickelt und unter anderem für Tausend und eine Nacht. Und da gibt es zum Beispiel auch der verrückte Araber Abdul al-Azred, der eben das Necronomicon geschrieben hat. Und das war angeblich, was man so hört aus seiner Biografie, war einfach einmal eine Faschingsfigur, wo sie quasi so verkleiden wollte. Und der hat es dann weitergesponnen. Er war als Necronomicon, also das Buch der Toten, ist quasi, soweit ich weiß, auf Lateinisch heißt, ja, ist halt eher was der Lovecraft übernommen hat. Also ein Buch der Toten gibt es, ja, in verschiedensten Kulturen. Da wirst du, Maxim, wahrscheinlich mehr sagen können, mit Ägypter und so weiter. Mhm. Aber der Lovecraft hat das einfach übernommen. Aber er hat schon immer so eine Faszination gehabt, einfach für dieses Wissen. Aber er hat sehr wahnsinnig viele Dinge recherchiert. Also wenn man sich zum Beispiel Berge des Wahnsinns anschaut, da ist er extrem viel mit Expeditionen beschäftigt. Also das ist fast wissenschaftlich heruntergebrochen und beschrieben, wie das da funktioniert und so und was die alles mitnehmen und so. Also das hat schon was gehabt, ja. Oder hat was.
Es fand ja faszinierend für die Zeit, in der er gelebt hat, was er da alles sich ausgedacht hat. Wirklich Wahnsinn. Wie ist denn Markus zu Lovecraft gekommen? Wie stehst du zu Lovecraft? Liest es ja auch gerne, ne?
Naja, bei mir hat es begonnen mit Montersberg, so wie mit vielen anderen auch. Wie wir in den letzten Podcast-Folgen schon besprochen haben, geht es ja immer um diese Zeitanomalien, Zeitphänomene und ja, andere Anomalien auf so Kraftplätze, ja, wie auch dem Untersberg. Und mit dem geht ja immer einher diese, ja, diese Beschreibung, dass ein Nebel sichtbar wird, ja, wie man ja schon besprochen haben beim letzten Podcast oder wie man auch im Internet ein bisschen verfolgen kann, weltweit, dass dieses Mysterium von diesem Nebel immer wieder, ja, bei solchen Plätzen, bei solchen Dingen, ja, mit einhergeht. Und da bin ich bei meinen Recherchen irgendwann im Jahr 2017 mal auf diesen Lovecraft gekommen, auf eine Abschrift von einem Buch, das ich daheim im Regal stehen habe. Und ja, da beschreibt er von einem bösartigen Nebel mit dem Wesenheit, also mit der Wesenheit Azeroth, ja. Und ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert, nachgelesen und mich halt allgemein dieses Okkultistische oder die Verbindung zum Okkultismus, den der Lovecraft aufgreift, sehr fasziniert in meinen Forschungen. Und da bin ich halt unter anderem dann drauf gekommen, dass dieser Azeroth, wie ich ihn kurz beschrieben habe, eine Ableitung von dieser biblischen Dämonenfigur Azazel darstellt. Das ist dieser Sündenbock in Ziegengestalt, wie er oft bei den Juden dargestellt wird oder in der Ägyptologie oder in manchen anderen Religionen. Und es ist allgemein, wenn man sich da ein bisschen, ich habe mich dann etwas näher mit diesem Lovecraft beschäftigt, und da habe ich schon erkannt, dass eine sehr starke Verbindung zu diesem ganzen Okkultismus da ist. Ja. Diese Beziehung zwischen Lovecraft und dem Okkultismus ist ja unter anderem auch eine wechselseitige. Und das ist das Spannende. Denn wenn man bedenkt, in seinem Werk zum Beispiel The Horror of Red Hook oder die magischen Beschwörungen, da weiß ich selber aus dem Jahr 2018, wie wir in den Geheimbünden recherchiert haben, bei den Fraternitas Saturni zum Beispiel, das ist so eine Saturnloge, die beschäftigen sich sehr viel mit Sexualmagie und sehr viel mit dunkler Magie oder auch schwarzer Magie. Und das sind die Werke, also die magische Beschwörung oder auch The Horror of Red Hook, ein sehr, ja, sehr wichtiges Werk für diesen Geheimbund. Und wenn man sich mit diesem Werk von Lovecraft etwas beschäftigt, dann sieht man bei den ganzen Quellen, die er sich da heranzieht, ja, das ist im Prinzip eine Mixtur aus den Artikeln Magic und Dämonologie der Enzyklopädie Britannica. Ja. Also das ist nicht nur an den Haaren herbeigezogen vom Lovecraft. Das ist das, was ich mitbekommen habe, das, was ich so gelesen habe und rein recherchiert habe. Und das ist für mich das Faszinierende. Und auch diesen Call of Cthulhu, den der Michael vorher beschrieben hat, das ist ja im Prinzip, was ich gesehen habe, das ist ja die Meistererzählung vom Lovecraft selber. Und hierbei auch spannend für mich selber, dass das von, ja, dass der sehr viele Bestandteile hat, innehat von der Madame Blavatsky. Und zwar ist das die Dame, die damals die Theosophie begründet hat, ja, und im Prinzip so die Geheimlehren und die Zusammenhänge der Geheimbünde oder der Theosophie und verschiedener Kulte in diesen Call of Cthulhu mit eingebunden hat. Ja. Und wenn man sich mit dieser Theosophie auch etwas beschäftigt und hin und her, dann kommt man schon auf den Grundessenz und Grundgedanken, dass diese Geheimbünde, wie sie oft ab und zu agieren oder auch arbeiten mit ihren Ritualen und Kulten, wie wir es auch vom Untersberg wissen, von dem Thule-Kult oder von den Freimaurern, dass da sehr viele Bestandteile ja, gar nicht so uninteressant sind für, ja, zu arbeiten auf Kraftplätzen, wie sie es machen. Und so bin ich im Prinzip zu diesem Lovecraft gekommen. Und ich habe damals interessanterweise auch, wie ich in Turin meine Forschungen hatte, ist ja auch ein Buch entstanden mit dem Titel Magisches Turin. Und da bin ich zufällig, ja, zugefallen, ja, weil zufällig gibt es ja nicht, zu Michael gekommen. Und der hat mir dann mit dem Buch etwas geholfen und hat sich dann auch herausgestellt, dass er ein begnadeter Kenner vom Lovecraft ist und ja, seit heute rufe ich ihn immer wieder mal an, wenn ich Fragen habe zum Lovecraft und der hilft mir da immer wieder mal raus, ja, und das ist sehr faszinierend. Vor allem auch, ich habe ihn erst vor einer halben Stunde habe ich ihn angerufen, denn ich habe bei mir in meinem dritten Roman einen Bestandteil beschrieben von dieser neuen Weltordnung, ja, wie ich es damals ja, in dem Roman verarbeitet habe, mit CERN, mit Dimensionsportale und auch mit Arbeiten mit den ganzen Geheimbünden. Und da bin ich unter anderem auf eine Ableitung von diesen Reptiloiden gekommen, wie es damals im Netz so gang und gäbe war, und habe mit ein paar Whistleblowern gesprochen, und da habe ich im Prinzip eine Dämonenform beschrieben, und die benenne ich Nodens im dritten Roman. Und erst vor einer halben Stunde, interessanterweise, bin ich draufgekommen, dass diese Nodens ja, eine keltische Ableitung war, da kann vielleicht Michael mehr dazu erzählen, von Gottheiten, die sich auch Lovecraft, ja, herangenommen hat und in seinen Büchern verarbeitet hat. Und das sind für mich schon Verbindungen, die was sehr, sehr interessant sind. Denn da kann ich einfach von meiner Warte sagen, oder ich bin einfach der Meinung, dass dieser Lovecraft einfach Einblicke hatte, ja, in Welten, in Dimensionen, in Sphären, ja, die wir vielleicht bis heute noch nicht verstehen. Ja, und dass das nicht einfach nur alles Fantasie ist, das, was der da niedergeschrieben hat.
Ich bin jetzt schon begeistert, wo das hinführt. Vielleicht möchte Michael da einsteigen.
Ja, es ist ganz spannend, was du jetzt gesagt hast, Max, weil das ist nämlich, ich kehre da nicht so ganz dazu, sage ich ganz ehrlich, aber das ist immer wieder Diskussion ist, also ob der Lovecraft das ausgedacht hat, der selbst auch davon spricht, dass ihm das Ganze oft in Träumen gekommen ist, oder ob er irgendwie beeinflusst wurde. Also quasi die Kernfrage, gibt es den Mythos, gibt es diese Wesenheiten, und der Lovecraft hat das einfach niedergeschrieben, was er irgendwie erfahren hat, oder hat der Lovecraft das ausgedacht? Diese Diskussion kann ich wahrscheinlich nicht seriös führen, und Mecha, der hat auch gar nicht. Aber was sehr interessant ist, ist das im Zusammenhang mit Lovecraft, weil du zuerst gesagt hast, die Madame Blavatsky oder auch der John Dee zum Beispiel, der wird da immer in diesem, oder diese Personen werden auch immer im Umfeld diese Personen werden auch immer im Umfeld vom Lovecraft irgendwie genannt, also einfach weil der Lovecraft natürlich im okkulten Bereich wahnsinnig viel Rezipienten hat in Wirklichkeit. Und es ist insofern manchmal oft sehr schwierig zu sagen, wer ist vom Lovecraft beeinflusst worden und von wem ist der Lovecraft beeinflusst worden. Ja. Was man, wenn man sich die ersten Geschichten vom Lovecraft anschaut, sehr deutlich merkt, ist, dass der Lovecraft sich stärker als, also von Poe, vom Edgar Allan Poe beeinflusst fühlt, bis er dann ein bisschen seinen eigenen Stil findet. Und was auch sehr interessant ist, ist das, so wie ich zuerst schon mal kurz gesagt, der Lovecraft hat ein extrem gutes Netzwerk gehabt. Und der hat was gemacht, was aus meiner Sicht heutzutage auch wieder ganz gut funktioniert, aber damals ohne soziale Netzwerke, so eine Art Seeding. Also im Prinzip hat er mit extrem viel Autoren Korrespondenz geführt und hat einfach denen gesagt, passt auf, Freunde, das sind meine Ideen, das sind meine Wesenheiten, die könnt ihr nehmen. Die könnt ihr verwenden, kein Problem, und ich verwende von euch vielleicht Sachen. Und das war insofern interessant, weil dadurch, wenn man das nicht weiß, erfahren wir Bezeichnungen in vielen verschiedenen Geschichten, die nicht vom Lovecraft sind, vorkommen, wo man eigentlich aufs Erste gar nicht weiß, dass die in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der König in Gelb, weiß nicht, wer die erste Staffel von True Detective gesehen hat, mit Matthew McConaughey, da kommt der vor, der König in Gelb und Carcosa. Und das ist dort, also wie das rausgekommen ist, das ist jetzt schon ein paar Jahre aus, ist das immer mit Lovecraft in Verbindung gesetzt worden. In Wirklichkeit ist aber der König in Gelb eigentlich von Robert Chambers. Nur hat der Lovecraft irgendwann einmal den König in Gelb übernommen und haben dann irgendwie mit Hastur, das ist einer von den großen Alten, sozusagen verwoben, und da ist eben die Trennung nicht mehr ganz da. Und das ist auch mit anderen Dingen passiert. Weil zum Beispiel das, was du zuerst gesagt hast, mit Nodens, also Nodens ist, soweit ich weiß, jetzt ein keltischer Gott, der beim Lovecraft verarbeitet wird, der in einer Geschichte vorkommt und vor allem im Traumlande-Zyklus, wo er so quasi der Gott der Jagd ist, mehr oder weniger. Und eben in die Traumlande, das ist so ein bisschen eine Fantasy-Welt, die der Lovecraft kreiert hat, dort drinnen ist. Aber das ist einfach das Spannende und darum glaube ich auch, dass an vielen Stellen, wenn man sucht eben im Web, wo auch immer, man auf irgendwelche Dinge vom Lovecraft stoßen wird, beziehungsweise hat er einfach auch sich sehr, wie soll ich sagen, sehr basic irgendwelche Dinge zunutze gemacht. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut, die großen Alten, sind es oft die Wiedergabe von irgendwelchen Prinzipien. Also es gibt zum Beispiel Shub-Niggurath, die Ziege mit den 1000 Jungen, das ist im Prinzip eine Art verkehrte Fruchtbarkeitsgöttin. Oder Yog-Sothoth, das ist die Zeit. Und der Asatoth ist sozusagen der Raum, also das nukleare Chaos, wie es manchmal heißt, in der Mitte des Universums. Also der geht da wirklich ganz tief auf irgendwelche fundamentalen Prinzipien rein und das lässt sich natürlich wahnsinnig gut verarbeiten.
Markus hat vorhin, bei Markus ist vorhin das Wort Sexualmagie gefallen. Da fällt mir auf jeden Fall ein Name ein, Aleister Crowley. Und
natürlich.
Er hat ja, natürlich, und er hat ja in derselben Zeit gelebt. Ich hab gehört und ich glaube, es soll nur ein Gerücht sein, aber hat Lovecraft mit Crowley verkehrt in irgendeiner Art und Weise?
Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten, da müsste ich selber nachschauen. Wie gesagt, er hat viele Briefkorrespondenz geführt. Ja, wie gesagt, kann sein, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Diese Antwort muss ich schuldig bleiben, weil du gesagt hast, Sexualität und Sexualmagie. Es ist ja interessant, weil aus meiner Sicht beim Lovecraft, obwohl es der Lovecraft selber wahrscheinlich niemals zugeben würde, Sexualität durchaus eine Rolle spielt, und zwar auf einer genetischen Ebene. Wenn man sich zum Beispiel Schatten über Innsmouth anschaut, geht es ja letztlich darum, dass sich die tiefen Wesen, die Deep Ones, mit den Menschen vermischen und dadurch Hybriden erzeugen. Und das ist auch was, der Lovecraft wird ja sehr oft als Rassist kritisiert, ja? Und er hat definitiv ein paar in seiner damaligen Zeit Ansichten vertreten, die vielleicht damals salonfähig gewesen sind, aus der heutigen Zeit aus meiner Sicht nicht mehr. Aber wie gesagt, auch das ist eine Sache, die man wahrscheinlich anderen Experten überlassen muss. Aber was bei ihm immer so ein Thema war, war eben diese Rassenvermischung. Und er hat das halt irgendwie gleichgesetzt, das merkt man, wie du das zuerst gesagt hast, mit Horror Red Hook, wo es auch so ein bisschen um das geht. Also quasi das Bekannte, die Menschheit, vermischt sie mit etwas Fremdartigen und das sind nicht irgendwelche Wesenheiten. Das kommt beim Grauen von Dunwich sehr gut aus und eben auch beim Schatten über Innsmouth, aber auch in anderen Beziehungen, wobei er zum Beispiel die Sexualität als solche nicht anspricht. Also jetzt irgendwelche Erotik- oder Sexszenen wird man beim Lovecraft selber nicht finden.
Wenn wir von den großen Alten reden, habe ich immer Präastronautik im Kopf. Die großen Alten waren früher schon mal auf der Erde, haben die Erde früher besucht, vor mega langer Zeit, haben Städte gebaut, ganze Zivilisationen gegründet und gesagt, dass sie wiederkommen werden. Und genau das finden wir in der Präastronautik wieder. Habt ihr denn dazu Theorien?
Ja, also die großen Alten, die werden ja vom Lovecraft, also es ist ja, das sind ja diese ganzen außerirdischen Wesen, diese uralten außerirdischen Wesen, die was von unermesslicher Macht oder mit unermesslicher Macht beschrieben werden. Und der Einfluss, der ja in seinen Büchern erstreckt sich im Prinzip über das gesamte Universum und ebenso in andere Dimensionen und in Sphären. Ja. Und ja, auf werden durch diese Umstände im Prinzip auch als Götter verehrt, also so in den Büchern. Natürlich das mit der Präastronautik kennen wir alle die Werke von Erich von Däniken, ja, der was von den Außerirdischen schreibt, die was zurückkehren werden, zum Teil schon da sind. Dann gibt es ja viele, viele Theorien. Ja, Ich selber bin da so mit den Außerirdischen ein bisschen auf Krieg, möchte ich mal sagen, weil ich habe noch niemanden gesehen, ich habe auch noch nie ein UFO gesehen, ja. Ich selber habe zwar eine Fotografie mal vorgelegt, ja, von so einem Objekt, das haben wir, glaube ich, im ersten Podcast mal gesprochen, was aber nicht heißt, dass ich das nicht ausschließen möchte, denn wenn man sich diese ganzen Kirchensymboliken ansieht, Vatikanschriften, die zum Teil ja veröffentlicht wurden und viele, viele andere Sachen und Kollegen von mir, die was auch in diese Richtung forschen, wie der Reinhard Habeck aus Wien und viele andere, die bezeugen ja schon solche Hinweise, sagen wir mal so, ja, dass solche Außerirdischen oder auch Götter, wie sie beschrieben werden, vielleicht wiederkehren. Und ich beschreibe es ja auch in meinen Büchern oder speziell in den Romanen, wo ich dann im Prinzip die Zusammenfassung wiedergebe, was wir herausgefunden haben bei unseren Recherchen, wie wir mit den ganzen Geheimbünden gesprochen haben, den ganzen Ritualen und allen rundherum, das was damals halt gang und gäbe war. Und da kommt auch immer wieder dasselbe heraus, dass einfach der Mensch an etwas Höheres glauben möchte und auch glaubt und so auch das Sinnbild vor sich hat, dass die Götter wiederkehren werden oder vielleicht ein bestimmter Gott, ja.
Zum Beispiel, ist eine gute Frage. Was? Zum Beispiel Cthulhu. Ich glaube, Cthulhu ist der einzige, dem er so wirklich ein Gesicht gegeben hat. Alle anderen dieser großen Alten sind eher so, kann man es eher nicht so beschreiben.
Ja, das stimmt. Ich meine, es kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, wie man da ein bisschen die Einteilung sieht. Wie gesagt, der Lovecraft selber hat das eigentlich nie wirklich eingeteilt. Er spricht manchmal von den Alten, manchmal von den großen Alten, manchmal von den älteren Göttern, manchmal von den alten Göttern und so, also insbesondere bei den Traumlande. Er spricht vom Cthulhu abwechselnd als großer Alter, als hohe Priester der großen Alten und ich glaube auch eben als Außerirdischer. Und erst der August Derleth hat dem Ganzen sozusagen in der Nomenklatur Einteilung gegeben und hat dann gesagt, okay, das sind die und die. Aber es stimmt schon, ja. Also der Cthulhu ist eigentlich der Einzige, der zumindest im Ruf des Cthulhu mehr oder weniger beschrieben wird. Meistens bedient sich der Lovecraft des Stilmittels, dass er eben Dinge nicht beschreibt oder eben sagt, es ist unbeschreiblich und quasi eher beschreibt, wie das auf die Menschen wirkt. Man kann sich das so vorstellen, man sieht das manchmal in alten Filmen, wo es offenbar zu teuer gewesen wäre, dass man jetzt das Monster sozusagen Spezialeffekt einbaut. Man blendet eben auf die Schauspieler, denen gerade das Gesicht runterfällt, anders kann man es nicht sagen, und leitet dadurch sozusagen die Monstrosität ab. Und das ist ein bevorzugtes Stilmittel vom Lovecraft. Es ist auch vorteilhaft manchmal, ja? Also dass er Dinge eben nicht so gut beschreibt. Ich meine, es gibt zahllose Zeichnungen und so weiter, nicht zuletzt beim Rollenspiel in den Monsterhandbüchern, wo man dann eine ungefähre Idee hat, wie das Ganze funktioniert, aber im Wesentlichen beschreibt er eher immer, was es nicht ist.
Er hat gern gespielt mit so Rätseln und Geheimnissen, hat er schon gespielt, ja, finde ich auch gut. Und die Protagonisten in seinen Büchern, in seinen Werken, die werden am Ende meistens wahnsinnig.
Genau, also er sagt im Prinzip Folgendes, dass diese Wesenheiten einen derartig anderen Bezugsrahmen haben oder derartig anderen Definitionsrahmen, dass das der Mensch an sich nicht aushält. Also er sagt immer, dass der Mensch, wenn er quasi hinter die Kulissen blicken würde, das einfach nicht aushalten würde. Das gibt es aber beim Call of Cthulhu recht gut, wo er, glaube ich, mal sagt, die größte Gnade des Menschen oder der Menschheit ist die, dass sie örtlich etliche Events nicht im Zusammenhang setzen kann. Also dass man quasi nicht sagen kann, okay, das war vor 50 Jahren, das ist jetzt und das ist 300 Kilometer weit, aber könnte das zusammenhängen? Also das ist ganz spannend. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass die Menschheit das Potenzial hat, sozusagen sich ebenfalls zu großen Alten zu entwickeln, die quasi bar jeder Moral, das sagt er auch so, ja, jenseits von Gut und Böse dann sozusagen existieren könnten. Also das ist ganz spannend, weil das eben kommt unter anderem im Call of Cthulhu vor.
Wenn ich so ein Lovecraft-Werk lese oder höre, man bekommt auch immer irgendwie so das Gefühl, dass der Mensch in seinen Geschichten nichts ist, gar nichts Besonderes ist oder gar nichts wert ist. So, dass der Mensch ganz klein ist, dasselbe ist wie eine, was weiß ich, wie eine Maus.
Wie ein Insekt.
Oder wie ein Insekt, ja, genau, zum Beispiel. So das Gefühl hat man dann, der gibt einem das Gefühl, dass, ja, das ist das Leben, das von einem Menschen komplett bedeutungslos ist eigentlich so. Dass es
ja, das,
so das viel Größeres gibt.
So diesen, ja. Das ist so dieser Nihilismus, den er pflegt, ja, und auch dieser Fatalismus manchmal. Es sind auch seine Charaktere eigentlich, also es gibt wenige Charaktere. Der Professor Armitage von der Miskatonic University oder der Randolph Carter, die so ein bisschen eine Dreidimensionalität haben. Aber viele Protagonisten werden auch nicht wirklich mit Namen genannt. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht den Namen vom Protagonisten von Schatten über
Innsmouth. Ja, richtig.
Und ich glaube, der hat auch gar keinen Namen. Und die meisten, wie gesagt, gehen in die Richtung. Und oder werden einfach relativ schnell wahnsinnig oder sterben oder so. Ja, einfach weil der Lovecraft sozusagen den Menschen hier ist sozusagen das Reflexionsobjekt, glaube ich, verwendet, um eben die Geschichten zu erzählen. Ja.
Und in diversen Geschichten werden Portale in andere Welten oder Dimensionen oder Zeiten geöffnet. Zum Beispiel von den großen Alten. Das ist wahrscheinlich für Markus sehr interessant.
Ja, also ich kenne ja leider die Geschichten viel zu wenig, weil ich, ja, ich müsste alle Bücher mal lesen von ihm, aber ich bin ja selber so beschäftigt mit Bücher schreiben, dass ich ja gar nicht mehr hinterherkomme. Darum rufe ich öfter mal den Michael an. Aber das stimmt, ja. Alles, was mit Portale zu tun hat und mit diesen Dingen, ist natürlich für mich zwangsläufig sehr spannend, weil immer wieder das Thema einfach auftaucht, was für Verbindungen bestehen im okkultistischen Sinne beim Lovecraft. Man muss ja bedenken, und da komme ich kurz zu deiner Frage zurück mit Aleister Crowley. Der Lovecraft, der hat sich ja sämtlichen Okkultismus bedient, ja, das, was ich rausrecherchiert habe. Und da zählen unter anderem zu den damaligen Gründungsgestalten des ganzen Okkultismus, das ist der Eliphas Levi, ja, und ja, die Blavatsky, wie wir es schon besprochen haben, die Begründerin der Theosophie, wie aber auch der Magier Aleister Crowley, der unter anderem ja ein skandalöser Selbstinszenierer war, das muss man ja sagen, gerade zur damaligen Zeit. Und es ist aber nur eine indirekte Verbindung zu diesem Aleister Crowley da, was ich gesehen habe. Kann sein, dass ich mich täusche, dass sie vielleicht Briefverkehr geführt haben. Jedoch interessant hat sich für mich herausgestellt, dass im Prinzip ein Schüler des vom Crowley, und zwar der Kenneth Grant, der hat mit dem Lovecraft Kontakt gehabt und hat so auch diverse, ja, Sinnbilder vom Lovecraft mit in seine Lehren mit einbezogen, die vom Crowley stammen. Und da gibt es schon eine Niederschrift, die was besagt, er hat durch diese da irgendwo erschaffen hat, die er dann auch ausprobiert hat in seinen Lehren, unbekannte Dimensionen erfahren, ja, und ist so zu seinem Meister, zum Crowley gegangen und hat gesagt, du schau her, auf gut Deutsch, das müssen wir machen, da geht es um außerirdische Intelligenzen, außermenschliche Intelligenzen, unbekannte Dimensionen, die ich erfahren habe, da greifen wir auf. Und weiterführend, spannend für mich, weißt du, Portale beschrieben hast, es geht ja dann noch ein bisschen weiter, wenn man sich zum Beispiel die Kreation vom Haya Giga ansieht, ja, die Alien-Kreation erschaffen hat, den Hollywood-Blockbuster Alien 1 bis 4, denke ich mal, das ist ja aus seinem Gehirn entstammt, diese Alien Figur, und da wird es auch wieder spannend, wenn man sich diese Giga-Schriften ansieht und das Werk von Giga selber, denn dieser arbeitet wiederum mit den Bestandteilen von Crowley, teils auch vom Lovecraft, und verbindet da wieder was. Ich sage immer wieder, da wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Ja. Da ist so viel Dämonenkult zusammengekommen, ja. Und aber das ist schon fast geht es auch immer wieder um diese Portale, um Portalöffnungen, um diverse magische Beschwörungsformeln, wie sie auch im Necronomicon beschrieben werden. Ja. Das ist ja nichts anderes wie im Prinzip ein Repertoire, so wie es beschreibt, aus Zauberformeln, Beschwörungen und magischen Rezepten. Ja. Und auf zweiter Ebene natürlich auch Kosmogonie oder Theogonie von Lovecraftischen Göttern, ja, und außermenschlichen Wesenheiten, die er da drinnen beschreibt. Und die sich auch dann wieder mit der Blavitsky oder Blavatsky ein bisschen vermischen. Und das ist schon faszinierend.
Weil du gerade außerirdisches Leben angesprochen hast, da fällt mir eine Geschichte ein, die mich lange beschäftigt und begleitet hat. Die habe ich ganz, ganz oft gehört. In den Mauern von Eryx finde ich wirklich für mich auch eine der besten Geschichten. Ich bin ja hier Fan von Aliens, UFOs, alles, was außerirdisch ist, was damit zu tun hat. Und in den Mauern von Eryx ist wirklich eine fantastische Geschichte. Wie er das auch alles umschreibt. Und die Atmosphäre ist sehr, sehr, sehr cool in der Geschichte, wenn man die auch wenn man sie liest oder wenn man das Hörbuch hört oder das Hörspiel hört. Ich finde Wahnsinn, wie er das alles beschreibt. Mit diesen, allein schon diese Atemgeräte und dass man dann Filter austauschen muss. Und ist wirklich für die Zeit, was er da alles wusste oder sich hat einfallen lassen, ist wirklich Wahnsinn. Fasziniert mich immer wieder.
Das ist interessant, die Mauer von Eryx, das ist nämlich, ich liebe diese Geschichte auch. Ja. Sie ist insofern ganz spannend, weil sie eigentlich nichts mit Mythos zu tun hat, sondern eigentlich fast eine Retro-Sci-Fi-Story ist, ja. Die man fast ein bisschen mit Jules Verne so vergleichen könnte. Ja, weil ich glaube, es geht ja, soweit ich weiß, um die Venus, die quasi von Menschen besiedelt ist und die haben dort irgendwelche Kristalle, die suchen und man kann das eben die Luft dort ein bisschen atmen und man braucht immer so Kohlefilter, dass man das austauscht. Das beschreibt er und ich finde die Grundprämisse von den Mauern von Eryx insofern wahnsinnig spannend, weil es geht ja im Prinzip darum, dass wer in einem Labyrinth ist, mit Glasmauern, die so perfekt sind, dass man es nicht sehen kann. Der kommt nicht aus, weil er sein Gefängnis nicht sieht. Das ist total spannend bei der Geschichte. Und wobei, was zum Beispiel auch spannend ist, ist das, dass der Lovecraft redet immer wieder von Yugoth, der bleigraue Yugoth, der 9. Planet in unserem Sonnensystem. Und das war kurz nach der Entdeckung von Pluto und der damaligen Klassifikation auch als Planet, wo er sich auch einiges überlegt hat. Ja.
Jules Verne ist auch auf der Venus gelandet, ja genau, und daran hat sie mich eben auch erinnert. Jules Verne, die Reise zum prähistorischen Planeten, glaube ich, hieß das.
Ja, genau.
Finde ich wirklich super, ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Auch was du gerade beschreibst, sein Gefängnis ist durchsichtig, er sieht es nicht und findet seinen toten Kameraden da drin und irgendwann realisiert er, dass ihm das auch blühen wird. Und er wird von den Echsenmenschen, von den Reptiloiden, von denen ich ja gar nichts halte, von denen ich immer wieder höre leider, aber nichts von denen halte, wird er immer wieder beobachtet, beim Sterben sozusagen. Ganz gruselige Vorstellung.
Wobei der Lovecraft immer wieder von Reptiloide redet, in Wirklichkeit also von so Echsenwesen, wobei der eigentlich sehr stark davon ausgeht, dass das halt einfach vollkommen andere Evolutionen sind, die vor uns Menschen auf dem Planeten Erden stattgefunden haben. Also gibt es ja einiges.
Wir wissen über Lovecraft weiß man ja viel. Man weiß von seiner Mutter, man weiß über die Beziehung zu seiner Mutter weiß man viel, man weiß, was seinem Vater passiert ist, man weiß, was seiner Mutter passiert ist, man weiß, dass sein Großvater ein heftiger Einfluss war auf ihn und vermutlich sogar, korrigier mich, wenn ich falsch liege, oder korrigiert mich beide, wenn ich falsch liege, einer der einzigen positiven Einflüsse in seiner Jugend, sage ich mal, oder in seiner Kindheit, hat er nicht viel positive Vorbilder gehabt, sag ich mal. Das war dann wahrscheinlich nur sein Großvater, wenn ich da richtig liege.
Definitiv, ja.
Und ja, wir wissen viel über ihn. Wir wissen auch, wie er gestorben ist. Wir wissen, wann er gestorben ist und wir wissen, an was er gestorben ist. Weißt du denn irgendwas über Lovecraft, das wir noch nicht wissen, wenn du so tief da drin steckst? Was gibt's denn über Lovecraft, was nicht so überall steht?
Eine Frage, die bei jedem Lovecraft-Cthulhu-Tabletop-Quiz immer auf die Lovecraft-Conventions kommt, und zwar, was war die Lieblings-Eissorte vom Lovecraft? Und das ist tatsächlich Kaffee gewesen.
Die Lieblings-Eissorte? Er hat sehr viel Süßigkeiten gegessen und Eis, ja?
Ja, ganz genau. ganz genau. Also Kaffee war seine Lieblingseissorte.
Ja, und das wurde ihm vermutlich auch zum Verhängnis dann später, ne? Mit seiner Krankheit. Okay.
Genau. Nein, aber er hat wahnsinnig gern Süßigkeiten gegessen. Das war sie, das ist so wenig. Und er war einmal verheiratet. Kurze Zeit mit der Hazel Green, glaube ich, wenn ich jetzt recht weiß.
Er war Sonja Green, glaube ich, und das war eine.
Sonja Green, danke.
Und war eine Jüdin, glaube ich. Eine ukrainische Jüdin, weil er als Rassist galt, aber es war eine ukrainische Jüdin. Genau. Spricht eigentlich ein bisschen dagegen, dass er so ein Rassist war. Aber er war es, definitiv.
Er war da in seinen Ansichten ein bisschen inkonsistent, weil er, glaube ich, hat auch einen Freund gehabt, das war der Love Man, hat der geheißen, der, glaube ich, auch homosexuell war und auch mit dem hat er überhaupt kein Problem gehabt, obwohl er sonst einfach sehr, aus heutiger Sicht, sehr antiquierte Ansichten gehabt hat.
Mhm. Okay, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns bald zu einem zweiten Teil zum Thema H.P. Lovecraft. Es war wirklich sehr spannend und ich habe echt sehr interessante Sachen erfahren von euch beiden. Also wirklich sehr, sehr cool. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.